Hallo Weltverbesserer! Dies ist der Podcast für alle, die positiv und gleichzeitig achtsam in die Zukunft gehen wollen. Ein Podcast über Nachhaltigkeit, soziale Projekte und Innovation. Abonniere doch unseren Kanal und verpasse keine weitere Episode des Weltverbesserer-Podcasts. Kindern eine starke Stimme geben, sie begleiten und unterstützen, das ist das Ziel von Kindernöte e.V. in Köln-Korweiler. Seit 1996 setzt sich der Verein mit verschiedenen Projekten dafür ein, Kindern von Geburt bis ins Jugendalter wertvolle Entwicklungsräume zu bieten. Ob mit der Spaßschule, den Lückenkindern oder dem Straßenkinderprojekt. Überall stehen Vertrauen, Teilhabe und Chancengleichheit im Mittelpunkt. Wie genau diese Arbeit aussieht, welchen Herausforderungen sich der Verein stellt und warum solche Initiativen so wichtig sind, darüber spreche ich in dieser Folge mit Ingrid Hack und Claudia Mehlmann von Kindernöte e.V. Erstmal herzlich willkommen, ihr zwei. Schön, dass wir hier zusammensitzen. Vielleicht könnt ihr mir noch mal ein bisschen erklären. Ich habe gesagt, seit 1996 gibt es den Verein bereits. Wie ist der damals auf die Beine gestellt worden? Wer hatte die gute Idee?
Die gute Idee hatten unsere Gründer, Väter und Mütter, die allesamt Beschäftigte der städtischen Familienberatung Köln, Zweigstelle Korweiler, waren. Eine Psychologin, ein Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut, Heilpädagoginnen. Und die haben sich Menschen hier im Umfeld, im engsten Umfeld Korweiler, eingesammelt und haben einen Förderverein gegründet. Und dieser Förderkreis, damals genannt, war dann Kindernöte e.V., und der Verein war 1996 bis, ich sag mal, Anfang der 2000er, nee, länger, ist egal, wirklich sehr eng an die Familienberatung angedockt. Da herrschte auch starke Personalidentität teilweise, dass die Menschen also bei der Familienberatung und bei Kindernöte teils beschäftigt waren. Und dann wurde der irgendwann wirklich komplett auf eigene Beine gestellt, auch in eine eigene Adresse überführt. Der Anlass war seinerzeit 1996, wen wundert's, dass es geplante Haushaltskürzungen gab, die Arbeit der Familienberatung deutlich eingeschränkt hätten. Und dann haben sich diese klugen und vorausschauenden Menschen gesagt, wir verbinden jetzt mal das Schöne und das Gute mit dem Nützlichen, weil für viele Kinder, die sie so identifiziert haben, war dann so eine Einzeltherapie, so nenne ich es mal, gar nicht so zielführend wie ein Zusammensein, ein festes, ja, Gerüst, nenne ich es mal, in einer Gruppe. Und diese Gruppenkonstellation war dann das Ursprungsprojekt, nämlich das Straßenkinderprojekt von Kindernöte, wo dann eben auch Kinder hinvermittelt und ja, bedacht wurden, die ansonsten in irgendeiner Art von Therapie, Gesprächstherapie, in der Familienberatung im geschlossenen Raum gesessen hätten. Kurzform ist das jetzt. Und der Name Projekt steht natürlich dafür, dass damals keiner gedacht hat, dass wir das jetzt seit 29 Jahren machen. Und das auch immer noch großartig klappt. Wir sind mit dem Straßenkinderprojekt, das so heißt, weil es auf der Straße stattfindet, einmal pro Woche, in 8 Stadtteilen des Stadtbezirks. Das sind pro Woche 160 bis 180 Kinder, die da zusammenkommen, freiwillig und auf die Gruppenleiterinnen und Gruppenleiter schlicht warten. Manche Kinder sind da vom 6. Lebensjahr, dann kann man Mitglied werden in so einer Gruppe, bis sie 14 sind.
Schön, darauf wollte ich nämlich auch nochmal zu sprechen kommen, dass ihr die Kinder ja von der Geburt häufig oder vom 6. Lebensjahr, wie du gerade beschrieben hast, bis zum Jugendalter begleitet. Wie wichtig ist das, dass man auch so eine kontinuierliche Begleitung den Kindern gewährt?
Genau, ich arbeite seit 2017 hier bei Kindernöte als Familienhebamme und habe damit die Ehre, die auch schon schwangeren Mütter hier kennenzulernen bei Kindernöte. Oft sind es Selbstmelderfrauen, die mit unterschiedlichster Problematik sich hier melden. Und wenn ich es schaffe, kann ich die Eltern oder die Mütter auch vor allen Dingen erstmal hier bei Kindernöte anbinden. Das heißt, die Gruppen, die wir hier anbieten, sind Babygruppen. das Elterncafé, das Frühstück, was ich anbiete. Und ich habe gemerkt, auch gerade seit Corona, dass so der Gesprächsbedarf fehlt, dass der lockere Austausch, das Kennenlernen von neuen Müttern, auch mal hören zu können, oh, die hat das gleiche Problem wie ich, der geht es auch mal vielleicht genauso schlecht wie mir, die ist genauso müde wie ich. Und dieses Zusammensein und Austauschen ist also unglaublich wertvoll für die Frauen. Und oft ist es so, wenn die Kinder auch ein bisschen älter sind, wir haben ja hier auch Angebote dann für Kinder schon ab 3, dass die Mütter dann einfach bleiben, weil sie sich so unglaublich wohl und aufgehoben hier fühlen.
Und hast du da auch schon Geschichten erlebt, dass Kinder halt irgendwie vor einigen Jahren mit den Müttern zu dir kamen und mittlerweile als Kinder selbstständig in den Verein kommen?
Ja, ein Mädchen, die habe ich jetzt im Kopf, die wird jetzt 7 Jahre alt, die kenne ich jetzt also schon von, ich glaube, ab dem 2., 3. Lebensmonat. Und die freut sich immer riesig, wenn die Tür hier aufgeht und sie geht an mir vorbei. Ja, ist jetzt ein Schulkind mit Zahnlücke und es ist schon schön zu sehen, wie die Kinder sich auch entwickeln. Und das Verhältnis zur Mutter ist immer noch gut, immer noch da. Und das ist einfach unglaublich schön, Familien auch begleiten zu dürfen so lange. Das macht echt richtig Spaß.
Hat das dann auch viel mit Prävention zu tun, dass man Kindern von vornherein hier irgendwie so eine Art sicheren Hafen bei Kindernöte e.V. gewährt oder gibt, wo sie immerhin zurückkommen können, wenn sie vielleicht Fragen haben oder Nöte haben? Ist das wichtig?
Ja, ich nehme jetzt mal das Wort, Inge. Ich sage ja, absolut. Es geht hier ganz viel um Vertrauen und auch darum, jede Mutter so zu nehmen, wie sie ist. Ganz egal, welche Problematiken die Mütter da haben, welche Familie oder schwierigen Familienverhältnisse es sind. Wichtig finde ich für meine Arbeit, die Mütter da abzuholen, wo sie stehen. Und wenn ich schaffen kann, dass ich Vertrauen habe, wenn die Vertrauen zu mir haben, so rum, dann ist es natürlich eine Präventionsarbeit. Ne? Wenn ich dann hingehe und sage, hör mal, mir ist das und das aufgefallen, versuch mal, das und das vielleicht ein bisschen weniger zu machen. Oder auch die Mütter in den Gruppen selber, dass die Mütter sich in der Gruppe selbst ein bisschen korrigieren. Das ist für mich eine absolute Präventionsarbeit, die eigentlich schleichend vonstatten geht. Ne? Gar nicht bewusst, dass ich da mit dem Zeigefinger sage, hier und da, klar, mache ich sie auf was aufmerksam, aber weil das ist auf so eine ganz liebevolle und freundschaftliche Art fast schon. Und dann ist es natürlich auch hoffentlich einfacher, dass die Mütter das vielleicht auch mit nach Hause nehmen und mal drüber nachdenken, dass die Claudia vielleicht doch recht hat.
Schön gesagt. Ja, das hört sich nach sehr wertvoller Arbeit an. Für mich ist jetzt noch mal ganz wichtig, der Podcast wird ja nicht nur in Köln, sondern weltweit gehört. Überall, wo jemand Deutsch versteht, wird das vielleicht passieren. Aber auf jeden Fall denke ich mal, dass nicht alle sich in Köln so gut auskennen. Warum ist Chorweiler vielleicht gerade ein Stadtteil, der auch ein Bedürfnis nach einem Verein wie eurem hat?
In Köln leiden wir, also in Chorweiler leiden wir darunter, dass Chorweiler einen ganz bestimmten negativen Ruf hat, gegen den wir natürlich genauso ankämpfen, wie wir unsere Arbeit hier tun. Chorweiler ist geprägt für die vielen Außenstehenden, die das hier gar nicht wirklich kennen und auch noch nie hier waren ganz oft, von dieser Straße, in der wir hier sitzen, von der Florenzer Straße und den umliegenden Straßen, Hochhäuser, Bronx, Skyline, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich sage immer, ne, nach New York fahren Menschen, um Hochhäuser anzugucken. Und hier sind die furchtbar und bedrohlich und schlecht. Und hat sehr viel mit der Geschichte des Stadtteils natürlich zu tun. Was aber natürlich richtig ist, ist, dass Chorweiler Mitte und Seeberg, Chorweiler Nord, also so ein paar Stadtteile im Stadtbezirk Chorweiler, seit gefühlt 40, 50 Jahren eben auch Hafen ist für Menschen, die an anderen Stellen keine Wohnung finden, was sich in den vergangenen Jahren also dramatisch verschlimmert hat mit der Wohnungssituation in ganz Köln, dass es hier, ich sag mal, naturgemäß immer, wie im Brennglas, sagt man das ja so schön, konnten wir hier in 30 Jahren sämtliche Zuwanderungsschritte betrachten. Zunächst sehr viele Türkeistämmige, dann sehr viele Menschen aus den ehemaligen Sowjet- und Gussstaaten. Dann kamen zunehmend Menschen aus afrikanischen Staaten, sage ich jetzt mal so ganz allgemein. Und natürlich dann auch jetzt seit 2015, 16 Syrien, Afghanistan. Also diese ganzen Pakete, die man dann so hinterher schön in der Statistik nachlesen kann, die sind hier alle. Was einerseits ein unglaublicher Reichtum ist an Sprachen, an kulturellen Elementen, die man sonst nicht kennenlernen würde, aber natürlich auch mit Reibungsverlusten, mit Schwierigkeiten, die reden wir auch nicht klein, weil wir denen ja begegnen. Das sind dann gegenseitige Vorbehalte von Einheimischen in Anführungsstrichen und eben Zugewanderten, unterschiedliche Erziehungsstile, unterschiedliche Gewohnheiten. Ja, das Riesenthema Integration, was nach meiner persönlichen Auffassung keine Einbahnstraße ist, aber oft so ja gesehen wird. Chorweiler gilt in diesen Teilbereichen als im Verwaltungsdeutsch als Stadtteil mit erhöhtem Jugendhilfebedarf. Das bedeutet dann aber auch mehr Förderungen. Das ist dann jugendamtstechnisch schon so hinterlegt, was ja gut ist, davon profitieren wir dann. Und dann gibt es Stadtteile, da gilt das eben nicht. Wenn Sie jetzt zum Beispiel Merkenich nehmen, da machen wir auch ein Angebot, was wir aber, als wir es ins Leben riefen, auf Wunsch der Eltern aus diesem Stadtteil, ja, da gab es aber dann keine Förderung für, weil in Merkenich, ich sage es jetzt mal platt, die Welt in Ordnung ist. So, wir haben hier eine hohe Zahl der Familien, denen wir begegnen, die sind alleinerziehend, das sind meistens Mütter mit dann mehr als 2 oder 3 Kindern. Also Mehrkindfamilien ist auch sehr, sehr häufig. Dann haben wir natürlich eine Menge Menschen, die nicht deutsche Muttersprache haben. Und wir haben auch Familien, wo all diese Faktoren mit materieller Armut zusammenkommen. Also jeder Faktor für sich ist kein Armutsfaktor. Aber wenn diese Faktoren dann in einer Familie so zusammenkommen, dann sind das die, ja, ich sag mal, Risikofamilien, die es hier mehr gibt als in anderen Stadtbezirken. Das ist einfach so und wird sich auch, glaube ich, nicht ändern. Wir haben immer auch mal gesagt, Chorweiler Mitte und Seeberg und so weiter ist wie eine Intensivstation. Die Leute, denen es gut geht, die können woanders sein, aber dann kommen neue. Und ich weiß nicht, ob eine Stadt so einen Stadtteil auch braucht. Es passiert hier sehr viel, es ist sehr viel passiert mit dem integrierten Handlungskonzept, wo also sehr viel hier die Außenflächen ganz großartig hergerichtet wurden. Wäre ein eigener Podcast wahrscheinlich. Kann ja gleich noch was zu sagen, wenn da noch Zeit für ist. Ja, aber das sind so wirklich die wesentlichen Faktoren, die Arbeit wie die unsere und auch natürlich noch von vielen anderen freien Trägern nötiger machen als da, wo Familien das meiste oder ganz viel aus eigenen Ressourcen schaffen. Und wir verfechten schon hier die Meinung, dass je besser ja die öffentliche Infrastruktur aufgestellt ist, Kita, Schule, Vereinsarbeit, Jugendhilfe, wie wir sie machen, frühe Hilfen, wie das, wo Frau Mehlmann gerade drüber gesprochen hat, diese ganzen Pakete, Schule, Spielplätze, Freizeiteinrichtungen, Kinder- und Jugendeinrichtungen, je besser das ausgestattet ist, und zugänglich ist, desto besser ist es natürlich für alle und nicht nur für die, die sich das kommerziell und aus eigener Kraft nicht so leisten können. Also aus unserer oder Stadtbibliothek und solche Sachen, Schwimmbad, ne, so. Das ist ja dann für alle toll, aber für, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, unsere Familien ist es wirklich existenziell wichtig, dass es das gibt. Und da sind wir, verstehen wir uns auch als Bestandteil dieser Infrastruktur, die in Anspruch nehmen können sollen.
Und vor allen Dingen muss man sagen dazu, dass es wichtig ist, dass die Sachen auch gut erreichbar sind. Mhm. Ne, wenn ich dann ein Angebot mache, ich sage mal auf der anderen Rheinseite, da wissen wir genau, das erzähle ich jetzt, da fahren die gar nicht hin. Und deshalb ist es auch so schön, dass unser Kinderarzt direkt nebenan ist, dass man mal leicht sagen kann, geh da mal rüber. Andersrum weiß der Kinderarzt von nebenan, Kindernöte ist drüben, geh du mal rüber. Also dieses Niederschwellige, der kurze Dienstweg, ne? Der ist einfach so unglaublich praktisch. Die meisten haben halt auch kein Auto und sind halt einfach froh, dass sie dann nicht mit der Bahn noch irgendwie eine Stunde durch die Stadt juckeln müssen. Deshalb sind diese kurzen Wege einfach so unglaublich sinnvoll auch, ne, für die Familien.
Ich kann mir auch vorstellen, dass ihr da als Verein, der ja schon jetzt sehr lange besteht, ein großes Netzwerk habt unter diesen Einrichtungen hier, vor allem im Stadtteil Chorweiler, oder?
Nicht nur das, sondern auch gibt es auch ein Netzwerk unter den Müttern mittlerweile. Also wenn ich das jetzt mal kurz erzählen kann, also dadurch, dass das jetzt schon ein paar Jahre so läuft und die Kinder natürlich auch wachsen, bilden sich Freundschaften unter den Müttern, die erzählen dann wieder von Kindernöte, kriegen vielleicht noch ein neues Kind, bringen dann eine Freundin mit und so, ne, vervielfältigt sich das Ganze. Also wenn wir vom Sohn-Netzwerk sprechen, ist das schon ein ganz niederschwelliges, aber sehr schönes Angebot. Und vor allen Dingen treffen sich manche Mütter dann mal wieder. Ach, guck mal, ich kenne dich doch von da und da, und das macht es einfach so schön.
Nun hast du, Ingrid, gerade schon eben erzählt, dass es häufig auch Sprachbarrieren gibt, natürlich, zu Menschen aus anderen Ländern, anderen Kulturen. Wie handhabt ihr das denn? Wie kommt ihr damit zurecht? Ich stelle mir das immer sehr schwierig vor.
Also bei Familien ist es so, wir haben die hier einfach, ich sag mal, anklopfen, klingeln. wir sind schon in der Lage, also eine Kollegin spricht zum Beispiel super Englisch, das hilft ganz oft. Ich kann als Fremdsprache nur Kölsch fließend, das wird aber nicht so gefragt. Wir haben Kolleginnen, die können Russisch, was für eben diese Sprachfamilie, teils auch das Ukrainische dann geeignet ist. Mhm. Das kommt aber immer darauf an. Und dann haben wir auch um zwei Ecken jetzt die Möglichkeit, dass jemand Türkisch versteht und spricht. Und zur Not muss man dann einen Termin machen, damit diejenige dann auch da ist. Mhm. Was wir gar nicht im Angebot haben, ist Arabisch und Farsi. Und da müssen wir uns dann auch Hilfe suchen. Da muss man aber jetzt eben auch die digitalen Möglichkeiten loben. Die meisten Menschen oder eigentlich alle haben ein Handy. Mhm. Und dann wird mit Translator irgendwas. Das dauert dann natürlich unendlich, aber man findet raus, was Menschen möchten. Mhm. Das gelingt uns eigentlich ja ganz gut. Ne?
Und ein schönes Erlebnis war mal, was Übersetzung angeht, die Mutter, von der ich gerade erzählt habe, die bietet sich halt immer an, auch zu übersetzen. Sie selber kommt aus Afghanistan und sagt immer zu mir, ach, wenn ihr jemanden braucht zum Übersetzen, ruf mich an. Und wir hatten vor ein paar Wochen, dass ich sie angerufen habe, wir das Telefon auf laut gestellt haben und mit einer Familie, die Angebote für ihre Söhne gebraucht hat, dann quasi für mich übersetzt hat und hat immer gesagt, Claudia, warte, ich übersetze das gerade für dich. Und dann habe ich das Telefon dem Vater wieder hingehalten und so hat das dann auch ganz, ganz kurz und knackig funktioniert.
Super. Kurzer Dienstweg, sehr schön. Ja, hervorragend. Ich habe ja in der Einleitung schon ein bisschen angesprochen, was ihr so für Projekte habt. Die Spaßschule, die Lückenkinder, das klingt alles nach sehr kreativen Lösungen. Was sind denn so eure Lieblingsprojekte und warum sind sie das? Vielleicht kann einer nach dem anderen gerne mal erklären.
Lieblingsprojekte, ich habe jetzt kein persönliches Lieblingsprojekt, weil das ja alles irgendwie ineinander fließt. Ich bin ja hier bei Kindernütte auch oder ne, auch angestellt als Familienhebamme. Das heißt, es bereichert meine Arbeit unglaublich, zu den Eltern auch nach Hause zu kommen. Also einfach ein bisschen sich die Familie auch aus einer anderen Perspektive angucken zu dürfen. Ne? Du bist dann in der Wohnung und kriegst dann auch mal so ein anderes Gefühl auch dafür. Die versuche ich natürlich wieder in die Gruppen reinzubringen und dann natürlich ne, immer weiter, immer weiter. Ich könnte jetzt gar nicht sagen, dass ich hier ein spezielles Lieblingsangebot habe oder so, weil das alles irgendwie miteinander zusammenhängt. Ich liebe meine Arbeit hier sehr und das ist dann alles quasi zusammen. So, also ich habe jetzt kein spezielles Lieblingsangebot.
Okay. Du vielleicht, Ingrid?
Das Lieblingsprojekt ist Kindernöte, klar. Nein, aber da hat Claudia völlig recht. Wir sind sehr glücklich, dass wir wirklich einem Kind sagen können, es kann 14 Jahre bei uns sein, wenn es möchte. Mhm. Und da, wo nötig, eben auch seine Familie. Und das hat sich natürlich, das war nicht von Anfang an so. Bei der Gründung gab es eben dieses Projekt für 6- bis 14-jährige Kinder. Und mit der Zeit und mit Entwicklungen, die dann auch sich so gesellschaftlich abspielten, haben dann die damals vorhandenen klugen Menschen gesagt, bis das Kind 6 Jahre alt ist, ist schon so eine Menge passiert. Wir wollen früher ansetzen. Das ging eben einher dann mit der Bundeskinderschutzgesetzgebung, der Entwicklung der frühen Hilfen, was ja wirklich bundesweit dann auch ausgerollt worden ist, wie man so schön sagt, mit Familienhebamme, mit unterschiedlichen Angeboten, die eben in diesem Bereich 0- bis 3-Jährige und auch weiter dann bis 6 gemacht werden können mit dem Ausbau von Kita-Betreuung, Klammer auf. Wir sind in Chorweiler das Schlusslicht bei der Kita-Platzversorgung. Das ist auch natürlich bei der Verwaltung und der Politik in Köln bekannt, aber ist natürlich in einem Stadtteil wie hier mal richtig blöd, auf Deutsch gesagt. Das setzt sich dann in der Schule fort, weil wir auch die schlechteste OGS-Quote haben von allen Stadtbezirken. Ja, ist nicht förderlich. Das erwähnen wir auch, wie man merkt, bei jeder Gelegenheit und hoffen auf zukünftige Entwicklungen, die ja vielleicht auch nicht einfacher werden. Was eben dann auch nahtlos entwickelt werden konnte über die Jahre, ist dieses dann von 0 bis 5 bis 6 und dann von 6 bis. Weil es, wie du auch vorhin ja schon erwähnt hast, diese über Jahre zur Verfügung stehende Kontinuität. Wenn eine Familie das in Anspruch nehmen möchte, kann sie das tun. Also da muss schon eine Menge passieren, dass wir uns von der Familie verabschieden. Das gibt es auch, aber das hat dann auch Gründe. Und das ist aus unserer Sicht ein großer Schatz, dass wir das so anbieten dürfen mit viel öffentlicher Förderung und mit noch viel mehr Spenderinnen und Spendern, die uns unterstützen, weil die Zeiten und das Umfeld sind ja alles andere als verlässlich. Und da fühlen wir uns schon als ein großer Gegenpart Gegenpol ist falsch, aber als wirklich immer ein immer sicherer Ort, immer eine offene Tür, immer ein offenes Ohr. Und das trägt, glaube ich, sehr dazu bei, dass wir ja, uns über mangelnden Zulauf nicht beklagen können, weil das wirklich eben eine andere Situation ist, als die, die die Familien in der Regel außerhalb erleben, in ihrem Alltag. Lehrerwechsel, Kita-Wechsel, kein Kita-Platz, Jobwechsel, ich habe keinen Job. Corona war natürlich der absolute Tiefschlag für ganz viele Veränderungen, die für Menschen auch schwer handelbar sind. Ich meine, ich habe in meinem Leben persönlich nie Flucht erlebt. Ich musste das nicht erleben. Ich konnte mit meiner Familie da sein, wo wir waren. Allein sowas haben halt ganz, ganz viele erlebt. Oder Trennung, Scheidung. Es gibt x Faktoren in einem Familienleben, die richtig belastend sind, dass immer wieder was Neues da ist, was ich mir gar nicht wünsche, was ich gar nicht selber erstrebt habe. Aber ich muss das trotzdem alles mitmachen. Und da sind wir mit dieser Kontinuität, mit einer großen Verlässlichkeit, ja, ein Angebot, was uns, glaube ich, auszeichnet. Und deswegen ist Kindernöte mein Lieblingsprojekt.
Hervorragend. Es scheint mir eh so, dass ihr beide total gerne in eurem Job seid. Und ich kann mir aber trotzdem auch vorstellen, dass das eine sehr fordernde Arbeit ist. Warum macht euch das trotzdem so augenscheinlich glücklich, hier bei Kindernöte e.V. beschäftigt zu sein?
Warum mich das so glücklich macht hier? Weil ich das Gefühl habe, ganz nah bei den Eltern zu sein. Und ich das Gefühl habe, dass man, gerade wie Ingrid das so sagte, gerade weil wir so dicht auch mit den Familien sind, kommt ja immer trotzdem was zurück von den Familien. Es ist manchmal wirklich tatsächlich belastend. Das wäre jetzt eine Lüge, wenn ich sagen würde, das lässt mich hier alles kalt. Die Schicksalsschläge, die manche Familien hier haben, die muss ich natürlich besprechen hier, ne? Es gibt keine, also wenn wirklich sehr nervenaufreibende Fälle passieren, dann brauche ich da schon meine Kollegen an der Seite, mit denen ich diese Fälle auch bearbeiten kann oder überlegen kann, was können wir in dem Fall besser machen, wie kommen wir auch gesund aus dieser Geschichte raus. Ne? Ich kann aber wirklich sagen, sobald ich in der Straßenbahn sitze, ist okay. Dann bin ich auf dem Weg nach Hause und dann ist Kindernöte in Chorweiler und ich fahre zu mir nach Hause. Also ich nehme das jetzt nicht so, so arg mit, dass ich da wirklich psychisch so belastet bin. Es ist wichtig, drüber zu sprechen, auf jeden Fall. Aber ich kriege das ganz gut auch mit meiner Psyche hin, dass ich auch weiter hier auch gerne hinkomme.
Also du wirkst auf mich sehr glücklich und sehr hier angekommen. Also insofern scheint es ja gut zu funktionieren, genau. Ingrid, bei dir ist es wahrscheinlich auch so. Du bist ja jetzt schon eine ganze Weile hier dabei, oder?
Ja, ich bin hauptamtlich seit 4 Jahren jetzt wieder dabei. Vorher war ich sehr lange Vorsitzende des Vereins. Ja. Und ja, ist ein Herzensanliegen natürlich, auch ein Kopfanliegen. Und ja, glücklich ist ja immer so relativ. Aber ich habe immer den Eindruck, also das Gefühl und auch die rationale Auffassung, dass es richtig und auch ein Privileg ist, im engsten Umfeld Menschen bewegen zu können, für Menschen was zu erreichen und das nicht jetzt paternalistisch, wir erledigen das für dich, sondern ja, wie wir das auch schreiben, ihnen den Rücken zu stärken, Kindern wie auch Großen, dass sie was selber, ich sag's mal salopp, wieder auf die Kette kriegen können. Und da gibt es dann aus der pädagogischen Arbeit tolle Beispiele, das ist wirklich, das hilft unheimlich. Das zeigt dann eben auch das, was du sagst, es kommt was zurück. Das ist sinnvoll, was wir machen. Und zunehmend sind wir ja alle davon, wenn man nicht völlig blind und taub durch diese Welt rennt, gibt es ja eine Krise nach der anderen. Und wenn man das sich anschaut, weiß ich manchmal nicht, ja, wo soll ich denn jetzt anfangen? Über was rege ich mich denn jetzt am meisten auf? Oder worüber bin ich am meisten panisch oder traurig oder hoffnungslos? Ja. So, und wenn wir da ankommen, dann machen wir das hier auch nicht mehr. Das darf nicht sein. Und deshalb ist es aus meiner Sicht ein ganz wichtiger Faktor, dass wir sagen, wir machen das hier vor unserer Haustür, was wir können. Die Menschen, wir kennen die persönlich und können da ja was bewegen und da pflanzt sich dann ja auch was fort. Das ist so diese typische klassische Graswurzelgeschichte. Und das Tollste ist dann natürlich, oder nein, das ist schon toll, aber toll ist dann auch, dass uns, sogar mir dann inzwischen, gar nicht mehr so junge Erwachsene begegnen. Und die sagen dann, kennst du mich noch? Nee, hilf mir mal weiter. Ja, ich war bei euch in der Gruppe. vor x Jahren. Ja. Ne? Und dann wirklich, das zitiere ich wirklich immer sehr gerne, der junge Mann ist, hat inzwischen selber 2 Kinder. Mhm. Auch das ist ja was Tolles, wenn ein Kind selber den Wunsch dann entwickelt, ich möchte auch eine Familie haben. Mhm. Das ist ja auch nicht selbstverständlich. So, der hat eine Top-Ausbildung, der ist Handwerksmeister inzwischen. Super. Der sagt, das lege ich dem nicht in den Mund, das stimmt, schwöre Ehrenwort, wenn es euch nicht gegeben hätte, hätte ich Scheiße gebaut. So, und das finde ich so deutlich wie erfreulich. Ja. Ne? Und das zeigt ja, dass über diese fast 30 Jahre jetzt wirklich, ja, was hängen geblieben ist, was angeregt worden ist. Und das erfüllt mich dann schon auch mit Zufriedenheit. Und ein weiterer Schritt, den will ich auch nicht versäumen, hier zu erwähnen, ist, dass wir wirklich sehr, sehr tolle und auch nachhaltige, langjährige Förderinnen und Förderer haben. Das ist für uns wirklich ein Riesenstandbein, Spenden von Privatpersonen, von Unternehmen, die sagen und die für an ihren Geburtstagen für uns sammeln, die, was weiß ich, jedes Jahr an Weihnachten so dann ihre Börse öffnen und das über Jahre im Hinterkopf haben und sagen, ja, ist doch klar, dass wir euch bedenken. Ihr macht so eine tolle Arbeit, das ist es uns wert. Wir vertrauen euch, dass das an der richtigen Stelle ankommt bei den Kindern. Auch das erfüllt mich wirklich mit Zufriedenheit einerseits und ist andererseits aber auch Motivation, weiterzumachen, was weiterzuentwickeln und immer auf die Bedarfe der Kinder und der Familien einzugehen.
Schön. Hört sich toll an. Darauf wollte ich eigentlich auch gerade zu sprechen kommen, nämlich auf die Finanzierung eures Vereines. Und du hast es ja schon im Endeffekt jetzt angesprochen. Natürlich seid ihr ein Verein und seid auf Spenden angewiesen, auch wenn ihr ja anscheinend auch öffentliche Fördergelder bekommt, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Aber vielleicht kannst du das ja nochmal erwähnen. Wie kann man euch denn auch helfen, wenn man jetzt vielleicht diesen Podcast hört und sagt, boah, das hört sich richtig toll an. Ich möchte die auch unterstützen. Ich möchte irgendwas für die tun. Was für Möglichkeiten gibt es? Wo findet man euch im Internet? Ja, vielleicht erwähnst du das nochmal.
Das kann ich sehr gerne machen. Wir haben hier gestern auch die Ehre gehabt, uns kurz einem Unternehmen vorstellen zu dürfen. Die haben genau das uns tollerweise gefragt. Und ich habe, das stimmt auch wirklich, als Antwort erstmal gesagt, uns ist schon super geholfen, wenn man unser Anliegen zu seinem macht, darüber spricht, sich für Kinder interessiert, sich für Chorweiler Kinder interessiert und überhaupt über seinen eigenen, ihren eigenen Tellerrand hinausguckt. Das finde ich schon mal eine ganz, ganz wichtige Voraussetzung. Im Internet haben wir eine Homepage, wir haben einen Facebook-Auftritt. Da findet man, finde ich, sage ich jetzt mal so ganz subjektiv, viele Infos über das, was wir hier auch schon erzählt haben. Wir betreiben, das möchte ich nicht versäumen zu erwähnen, wir sind in Chorweiler der Träger des Kinderwillkommen, des städtischen Kinderwillkommen, der städtischen Begrüßungsbesuche für eben Familien, wo ein Baby zur Welt gekommen ist. Das wird in Köln durchgeführt von Ehrenamtlichen, die eine Kollegin begleitet und schult und mit denen diese Dinge betreibt. Wenn da jemand ist, sehr, sehr gerne, kann man sich da bei der Frau Dissemont melden, wenn man ehrenamtlich Lust hat, ja, ein paar Mal im Monat junge Familien zu besuchen. Da freuen wir uns sehr. Das ist so ein klar ehrenamtlich durchgeführter Bereich. Und wir haben sehr viel Interesse natürlich, ja, an Spenden. Und auch das sage ich immer, es geht nicht nur darum, große Beträge reinzuholen. Ich sage das, das meine ich auch immer sehr ernst, für manche Menschen sind 10 Euro so viel wie für andere 100. Von höheren Summen will ich jetzt gar nicht sprechen. Wir freuen uns unheimlich, wenn, was weiß ich, eine Weihnachtsfeier zugunsten von Kindernöte. Die Menschen kommen auf die tollsten Ideen. Darüber alleine freuen wir uns, eine Goldhochzeit. So, und wir freuen uns natürlich auch, wenn Menschen sagen, ja, ich habe alles, mir geht es gut, ich möchte was zurückgeben für die Kleinsten. Ne? Es gibt ja Stiftungen, die sagen, ja, mit einer im Verhältnis geringen vierstelligen Summe. Da fördern wir zum Beispiel eine bestimmte Gruppe im Straßenkinderprojekt. Das sind so roundabout 5.000, 6.000 Euro pro Jahr. Das kann eine Patenschaft sein. Da sind wir völlig offen für. Ja, das sind so, könnte ich jetzt stundenlang so Beispiele bringen. Wir haben auch, das ist auch, ne, das berühmte Kleinvieh macht auch Mist. Das glauben wir und merken auch das jedes Jahr. Wir haben bei einigen Einzelhändlern hier im City Center, aber auch im weiteren Umfeld, haben wir die gute alte klassische Spendendose auf der Theke stehen. Super. Dadurch sind wir dann natürlich auch da bekannt und mindestens einmal im Jahr holen wir da dann insgesamt 1.000, 2.000 Euro raus. Super. Also das ist nicht nix. Ne? Mhm. Und deshalb, das hat natürlich noch viel mehr Aspekte, dann kann man da immer mal drüber sprechen. Mache ich da nochmal eine kleine Meldung, dass der Imbiss in Merken nicht und so weiter. Ja. Oder die Pegasus-Apotheke hier im Center, die uns seit der Gründung unterstützen. Das ist auch ja viel Kommunikation und ja. Bekanntheit. Ja, und natürlich ist dann mein Hauptbrot dann eben auch zu sagen, so, welche Stiftungen spreche ich an, welche Unternehmen könnten sich dafür was interessieren? Wir sind jedes Jahr auf dem Weihnachtsmarkt. Bisher waren wir das, sind da eingeladen. Ich freue mich, wenn wir, das haben wir voriges Jahr etwas öfter dann gemacht, waren wir bei Straßenfesten, wo wir eingeladen werden, dass wir uns mit dem Stand präsentieren. Es gibt viele oder einige Karnevalsvereine, die sozial tätig sind und uns dann auch ja zwei Seiten in ihrer Sessionszeitschrift geben. Mhm, schön. Ne? Nur, die werden ja durch Anzeigen finanziert, solche Schichten, also diese Sessionshefte. Ja, und da haben wir so ein, zwei, die dann für uns reservieren. Da dürfen wir dann auch um Spenden bitten. Ne? Das sind alles so in alle Richtungen, das, was möglich ist und was natürlich eben auch zu Kindernöte passt. Jo. Da freuen wir uns über weitere Anfragen.
Also da findet ihr natürlich die kompletten Links und alles, was ihr sucht in den Folgennotizen. Da müsst ihr einfach nur mal reinschauen. Da werdet ihr auf jeden Fall dann den Weg zu Kindernöte finden. Aber wie gesagt, das geht ganz einfach auch übers Internet. Das hast du vollkommen richtig beschrieben. Und eure Homepage ist toll, um das nochmal zu bestätigen. Da findet man viele Informationen. Was für eine Rolle spielt denn eigentlich Inklusion bei Kindernöte? Ist das ein Thema, was ihr hier auch habt oder kommt das gar nicht so häufig vor in Chorweiler, dass das irgendwie Thema ist?
Doch, doch, das kommt vor und das gestehe ich jetzt schamhaft ein. Das Projekt Inklusionsdolmetscher im Kölner Norden haben wir noch überhaupt nicht erwähnt, was aber nicht gegen seine Wichtigkeit spricht. Inklusion kommt natürlich in Chorweiler vor, das ist überhaupt keine Frage, so wie überall. Mhm. Oder auch fehlende Inklusion. Das kommt ja auch überall vor, muss man mal so sagen. Wir haben schon seit irgendwann, ich müsste jetzt selber in die Satzung gucken, so lange ist das schon her, haben wir die Arbeit selbstverständlich inklusiv, die Kinder- und Jugendhilfe, in der Satzung verankert. Wir haben schon mehrere, das waren dann wirklich abgeschlossene Projekte mit der Aktion Mensch und weiteren Stiftungen gemacht, um wirklich konzentriert zu erforschen und auch praktisch auszuüben, wie geht unsere Arbeit für Kinder mit Beeinträchtigung, ob jetzt sozial-emotional, kognitiv oder auch wirklich körperlich. Wir sind jetzt zum Beispiel, das geht mir auch immer wieder durch den Kopf, mega froh, dass wir seit ein paar Monaten in diesen wirklich barrierefreien Räumlichkeiten sitzen. Das spielt eine Riesenrolle für Mütter mit Kinderwagen und Väter, aber eben auch möglicherweise mal für mobilitätsbeeinträchtigte Menschen. Und das, was ich eingangs sagte, wir haben das Projekt Inklusionsdolmetscher im Kölner Norden, was wir derzeit mit der Stiftung Rheinenergie-Familie durchführen. Zunächst für 2 Jahre und dann haben wir Gottlob einen Verlängerungsantrag, ist auch bewilligt worden. Das haben wir also noch bis Mai 26 sind wir da noch finanziert. Das Inklusionsdolmetscher bezieht sich darauf, die Eltern bekommen Post, die bekommen Hinweise, die sehen das Verhalten ihres Kindes und können es nicht übersetzen, im übertragenden Sinne. Wir sagen immer, die Eltern sprechen ganz, ganz viele Sprachen, aber nicht zum Beispiel bürokratisch. Das haben die nicht gelernt. So, nee, und dann kriegst du einen Brief über zum Beispiel AOSF, also Sonderschulverfahren, und völlige Ratlosigkeit.
Ah, und so, da helft ihr dann?
Da helfen wir zum Beispiel. So. Wir helfen aber auch, wenn eine Diagnose vom jetzt zum Beispiel Kinderarzt da ist, Frühförderzentrum. Und was heißt das denn jetzt? Was machst du denn jetzt mit dem Rezept für Frühförderung? Oder was heißt denn, du musst zur Logopädie? Oder so. Das ist ganz, ganz stark auch natürlich schambehaftet. Mein Kind ist jetzt krank. Das hat aber dann auch ganz viel damit zu tun, das berühmte Schreibtischschach. Nee, ich bin nicht zuständig, Sozialamt. Nee, das ist das Jugendamt. Nee, das ist die Pflegekasse. Nein, eigentlich doch der Landschaftsverband Rheinland. Also da gibt es ja einen bunten Strauß an Möglichkeiten. So, ich weiß es von, ich sag mal, alteingesessenen, deutschstämmigen Menschen, die damit selber konfrontiert waren, es ist verheerend, bis die Eltern und das Kind zu ihrem Recht kommen. Weil das gibt's ja alles. Ja. So, ne? Und da mit der Rheinenergie-Stiftung Familie finanzieren wir eine halbe Stelle. Die bietet Beratung an in mehreren Grundschulen. Also wir sind auch dann wieder da vor Ort, wo die Eltern sind. Die müssen dann nicht mal extra hier hinkommen. Und in einer Kita auch noch zu festen Zeiten. Ohne Anmeldung. Da arbeiten wir auch sehr eng mit der, wie immer, mit den Schulsozialarbeiterinnen und Sozialarbeitern zusammen. Der Kinderarzt, der vorhin schon genannt wurde, der weiß das auch. Und ich denke, im kleinen Schritte-Netzwerk, in den Gruppen tauchen ja auch diese Fragestellungen auf. Kannst du besser beschreiben? Ja, der krabbelt noch immer nicht. Ist das jetzt was Krankhaftes? Ist der jetzt behindert, der Kleine? Oder ist es eine Entwicklungssache? Das begegnet dir ja auch, denke ich, das Thema Inklusion, oder?
Ja, ich kann mich an einen Fall erinnern. Ich versuche es aber ganz in kurz zu machen. Der Junge konnte nach Geburt schon in meiner Babygruppe nicht wirklich gut sitzen, ne? Und die Mutter hat natürlich immer geschaut und man vergleicht natürlich. Man sagt man immer, man vergleicht nicht, aber natürlich vergleicht man als Mutter. Ich spreche da auch aus eigener Erfahrung. Natürlich vergleicht man. Und es ging halt immer weiter, dass der Junge nach wie vor sich eigentlich nicht weiterentwickelte. Es stagnierte tatsächlich eher. Und dann haben auch wir angefangen zu sagen, geh mal und lass mal überprüfen. Letztendlich ist dieser Junge jetzt heutzutage, der ist jetzt, das muss ich mal gerade rechnen, der ist jetzt 5 Jahre alt und er hat eine Diagnose, die ist wirklich nicht schön. Er ist geistig und körperlich schwerstbehindert. Das wusste man aber zu Beginn dieses ganzen Verfahrens halt nicht. Ich hätte damals nicht geglaubt, dass dieses Kind wirklich so schwerstkrank ist. Mhm. Und die Eltern und auch die Großeltern machen das wirklich gut, sind auch immer an seiner Seite. Aber die Mutter hatte sich natürlich schon gefragt, ist das alles so richtig? Und am Anfang versucht man natürlich erstmal zu beruhigen und zu sagen, ja, ne, die einen so, die anderen so. Aber ja, da ist es leider nicht so gut ausgegangen. Das ist wirklich auch die für mich hier in dem Stadtbezirk die wirklich eindrucksvollste und schlechteste Prognose, die ein Kind je hier gehabt hat. Das muss man wirklich sagen.
Umso besser, dass ihr dann da zur Seite steht und helft, wahrscheinlich ja auch psychische oder psychologische Hilfe anbietet, ne, für die Eltern, wenn man sich dann da vielleicht irgendwie Vorwürfe macht oder sich irgendwie, keine Ahnung, da Gedanken drum macht. Was sind denn, würdet ihr sagen, so aktuell eure größten Herausforderungen, vor denen ihr so steht mit Kindernöte e.V.?
Ich spreche mal jetzt das Menschliche an. Das Menschliche ist zu sehen, dass die Mütter immer belastender sind. Also die Anzahl der psychischen Erkrankungen ist in den letzten Jahren ja auch deutlich hochgegangen. Mhm. Damit zu arbeiten und versuchen, jede Frau da abzuholen, wo sie steht, mit unterschiedlichster, ausgeprägten psychischen Erkrankung, ist schon eine echte Herausforderung. Und was ich finde zusätzlich, das trifft aber alle Schichten, ist oft diese Unverbindlichkeit. Wie Ingrid ja sagte, wir sind immer da, wir sind immer offen, aber wenn wir dann bestimmte Sachen laufen lassen, Sachen, damit meine ich jetzt ein Elterncafé, eine Babygruppe, halt mein Frühstück, was ich so habe, dass das Interesse riesig ist und dann kommt Tag X. Und dann gibt's aber auch Tage, da ist es gut, aber es gibt dann auch so Tage, ach so, ich habe ganz vergessen abzusagen, tut mir leid, sorry. Und das ist dann manchmal auch in dem, was ich vorbereite, dann auch manchmal für mich schwierig. Ja. Ne? Dann kaufst du für die angekündigte Anzahl Mütter ein. Und dann kommt jetzt, im letzten Monat war das so, da war die Hälfte der Mütter da. Und ich habe viel zu essen gekauft und musste erst mal gucken, dass ich gesagt habe, nehmt mal hier was mit. Und ne, wir haben dann natürlich bei uns auch was in der Küche dann noch, was wir dann selber dann irgendwann essen müssen, weil es sonst einfach auch nicht mehr gut ist. Aber das sind so meine persönlichen Herausforderungen. Also die psychischen Erkrankungen, die Mütter da anzupacken, wo sie stehen, das ist schon sehr herausfordernd manches Mal.
Das glaube ich. Ingrid, hast du noch was dazu zu sagen?
Ja, für uns, also aus meiner Sicht, ich kriege das ja mit, die unverbindlich oder die mangelnde Verbindlichkeit, die hängt aus meiner außenstehenden Erfahrung, sage ich jetzt mal, was deine direkte Arbeit da angeht, die hängt ja oft auch mit der psychischen Lage der Frauen zusammen. Ja, so, ne, das ist dann ich sage es jetzt mal wirklich salopp, aber nicht böse gemeint, so ein Durcheinander. Und dann mit einem kleinen Kind oder mit mehreren kleinen Kindern, das so, dann kriegen sie es auf Deutsch schlicht nicht auf die Reihe. Das ist jetzt sehr salopp ausgedrückt. Und wenn das dann öfter passiert, dann erlebe ich ja Claudia auch, dann könnt ihr eben auch nicht gut arbeiten und nicht gut unterstützen. Ja. Ne? Also unsere Tür ist offen, man muss aber auch durchgehen. Und wir machen es sehr, sehr einfach. Und dann ist das schon etwas, wo dann hier auch gehirnt wird, ja, wie kommen wir denn jetzt an die Familie ran, weil wir wissen, die braucht Unterstützung. Mhm. Oder für die Kinder wäre jetzt das und das wirklich besser und strukturierter und eine Gewohnheit zu finden und diese Rituale mitzumachen und alles das, was wohltun soll. Ne? Ja, ja. Für uns objektiv ist natürlich auch wie in ganz vielen anderen Branchen und Bereichen Fachkräftesuche ein Thema. Okay. Und ich kann jetzt hier einen großartigen, riesen, stundenlangen Werbeblock für Kindernöte einfließen lassen. Nein, dass wir uns sehr, sehr freuen, wenn sich Studierende bei uns melden, die eine Gruppe übernehmen möchten. Da gibt es unterschiedliche Stundensätze, Stundenanzahlen, die man pro Woche arbeiten kann. Man ist immer zu zweit in der Gruppe, also idealerweise immer Mann und Frau. Wenn man eine Straßenkindergruppe macht oder eine Lückenkindergruppe oder. Und da sind wir derzeit sehr intensiv auf der Suche, weil wir wissen, dass bis Ende des Jahres uns Kräfte leider verlassen werden. Mhm. Deshalb sage ich das so offen auch hier an diese Adresse. Ja, und eine Herausforderung ist eben auch, wo wir wenig Einfluss drauf nehmen können, was aber die Familien mega belastet, ist die Wohnungssituation in Köln. Mhm. In Chorweiler möglicherweise noch besonders oder besonders bei Menschen mit einem kleinen Geldbeutel und bei Menschen mit, ich sag mal, mehr als zwei Kindern. Das kann man eigentlich wirklich knicken und ich kann nur den dringenden Appell auch hier richten. Das ist ein Riesenthema, wo wir zumindest mal den Eindruck bekommen möchten, dass es angegangen werden sollte. Wir haben, auch das ist wichtig zu sagen, in der GAG hier einen riesen Unterstützungspunkt. Das ist also sowohl die Gesellschaft an sich, aber auch einzelne Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die uns wirklich toll hier in Chorweiler Mitte zur Seite stehen und wirklich viel, viel ermöglichen. Aber die können eben auch keine Vierzimmerwohnungen zaubern, wenn es sie nicht gibt. Und das wäre klasse, wenn das alle hören, die dafür sorgen können. Das ist wirklich ein Riesenthema. Ne? Und natürlich wünschen wir uns, der Doppelhaushalt der Stadt Köln ist ja jetzt beschieden und auch genehmigt worden von der Bezirksregierung. Da sage ich mal, sind wir glücklicherweise wirklich mit einem blauen Auge davon gekommen. Aber wie es dann nach 26, 27 weitergeht, das wird sehr, sehr schwierig. Darüber sind wir uns auch im Klaren. Und natürlich hat jede Lobby ihr Ding, aber wir sagen natürlich, dass Kinder gut und gesund und mit Freude und Wohlergehen aufwachsen, das sollte mal das Zentralste sein. Für uns ist es das und da sind wir auch, glaube ich, sehr missionarisch, das so weiterzugeben. Ja. Und Köln ist kinderfreundliche Kommune, dieses Siegel hat die Stadt Köln bekommen. Okay. Und wir messen Köln schon dran, dass das auch mit Leben und mit Zusagen und mit Chancen gefüllt wird.
Ja. Finde ich total super, dass ihr das macht, weil ich sehe das ganz genauso, wie du es gerade erzählt hast. Jetzt haben wir schon öfters über die Lückenkinder gesprochen. Ich kann mir darunter gar nichts vorstellen. Warum heißt die Gruppe so? Was sind die Lückenkinder? Ich kenne nur Lückenbüßer.
Nee, eben genau das sind sie natürlich nicht. Ja. Da wird auch häufig nachgefragt. Da bist du jetzt nicht die Einzige. Dieses Projekt zum Beispiel ist wirklich komplett städtisch finanziert vom Jugendamt. Diese Kinder zeichnen sich dadurch aus, dass sie, ich sage es mit meinen nicht pädagogischen Worten, überall rausgeflogen sind. Ah, okay. Das sind, ja, in der Fachsprache ist es dann sozial-emotionaler Förderbedarf. Das sind Kinder, die in einer Gruppe überhaupt nicht zurechtkommen, in der Schule Probleme haben oder in der Kita schon, in der OGS rausfliegen, aus jedem Sportverein rausgeflogen sind, weil sie ja Besonderheiten und Gewohnheiten haben, die dann, wie gesagt, zum Beispiel nicht gruppenkompatibel sind, die mit Aggression oder mit Emotion überhaupt ganz schlecht oder gar nicht umgehen können und dann, wie sagt man so schön, unangemessen reagieren. Also auf vielerlei Art, sich entweder komplett zurückziehen, nicht mitteilen, aber auch nicht teilnehmen an irgendwas. Und das ist für ein Kind gar nicht gut, mal ganz einfach ausgedrückt. Und das ist dann intensive sozialpädagogische Gruppenarbeit, die wir mit diesen Kindern machen, zweimal in der Woche. Also da gibt es dann wirklich erstens sehr viel Elterngespräche, da gibt es Vereinbarungen mit dem Kind, wo möchtest du denn hinkommen mit uns zusammen? Dann gibt es eben die Hilfeplangespräche mit dem Jugendamt. Die sind verpflichtend dann, wenn man diese Förderung bekommt. Natürlich viel mit Schule und dem familiären Umfeld auch des Kindes über die Eltern hinaus. Die Geschwistersituation ist meist dann auch bekannt. Und ich habe es verfolgen dürfen, ein Junge, der bei den Lückenkindern war, den habe ich voriges Jahr dann in der Ferienfreizeit wieder gesehen. Und ich habe gedacht, das ist ein anderes Kind.
Super.
Das ist jetzt, ne, über 3 Jahre hat dieser Junge dann an der Gruppe teilgenommen und wirklich mit millimeterkleinen Schritten mit einer Emotion umgehen können. Das dauert dann Monate, bis dann... Nein, du reißt dann nicht am Ärmel und du schmeißt nicht deine Sachen auf den Boden. Jetzt mal als einfaches Beispiel, ne, um Himmels Willen. Also, so, und dieser Junge konnte dann vor einer Runde von 100 Kindern sprechen.
Wow.
Der war der stellvertretende Bürgermeister unserer Kinderstadt, die wir auch dieses Jahr wieder machen dürfen, Gottlob, mit Förderung. Ich habe wirklich gedacht, ich habe echt da gestanden, habe überlegt, ist der das oder so? Nein, das war wirklich toll, weil es Kindern dann ein, in Anführungsstrichen, normaleres Leben ermöglicht. Mhm. Im Alltag, im Jugendzentrum, auf der Straße und letztlich natürlich auch in der Schule. Die Leistungen, die ja wichtig sind, die Erfolgserlebnisse, die nehmen dann eben auch zu. Und das ernst genommen werden, das ist ja mindestens genauso wichtig. Ich finde es ehrlich gesagt auch wichtiger als eine 2 in Englisch oder so. Ne? Und dass der Weg dann gemacht werden kann, also das sind die Lückenkinder. Und ja, wir freuen uns auch sehr, dass wir das wichtige Angebot machen dürfen. Das ist wirklich städtisch finanziert.
Toll. Klasse. Schön, dass ich dich danach gefragt habe, denn ich fand toll, was du jetzt erzählt hast, vor allem dieses Erlebnis mit dem Jungen, bei dem das so funktioniert hat. Sehr schön. Toll. Das geht eigentlich auch so ein bisschen auf die eine Frage, die ich euch gerne noch auf jeden Fall stellen würde. Ich frage meine Interviewgäste immer nach einer besonderen Geschichte oder einem besonderen Erlebnis, das sie gerne mit den Hörerinnen und Hörern teilen möchten, was sie mit ihrem Verein oder ihrem Projekt verbinden. Ingrid hat ja jetzt fast schon eine Geschichte erzählt. Claudia, hast du auch noch irgendeine Erinnerung, die du gerne mit uns teilen möchtest?
Eine schöne oder eine nicht so schöne?
Was dich vielleicht besonders bewegt hat so?
Ja, schöne Sachen bewegen einen immer, aber ich finde so traurige, die bleiben einfach doch mehr im Gedächtnis. Ne? Also im Gedächtnis bleibt mir eine alleinerziehende Mutter von 2 Mädchen, die zu Hause es auch nicht so einfach hatte mit ihrem Partner. Und die auch in meiner Babygruppe auch sich darin gezeigt hat, dass sie ziemlich lieblos den Kindern gegenüber wirkte. Und dass Mütter mich selbst angesprochen haben, haben gesagt, immer irgendwas stimmt mit der nicht. Claudia, du musst jetzt echt mal mit der reden. Also so geht das nicht, ne? Und bin ja selber Mutter auch und das habe ich natürlich auch gesehen, dass da irgendwas gar nicht so gut läuft. Und habe dann die Mutter angesprochen, Mutter fing an zu weinen und letztendlich ist es dann so gewesen, dass es eigentlich in einer Hauruck-Aktion in den darauffolgenden Tagen die Mutter dann in Mutter-Kind-Heim gekommen ist, was auch sehr schwierig war, weil auch diese Mutter-Kind-Heime sind ja sehr, sehr überfüllt und es gibt ja wirklich wenig Plätze. Wir haben für die Mutter dann letztendlich ein Mutter-Kind-Heim gesucht. Es ist aber jetzt, um es zu Ende zu erzählen, so gekommen, dass die beiden Mädchen jeweils in eine Pflegefamilie gekommen sind. Erstmal denkt man, oh, das ist aber traurig, aber jetzt rückblickend betrachtet, warum ich das jetzt sehr gut finde, ist, dass die Mutter der Mädchen in einer ganz anderen Stadt jetzt in Deutschland lebt, sich selber überhaupt nicht wirklich gefunden hat und die beiden Mädchen wunderbare Familien gefunden haben. Und ich weiß das deshalb, weil ich die Großmutter recht häufig im City Center treffe. Und wir uns immer wirklich in die Arme nehmen, wenn wir uns sehen. Ich kriege jedes Mal die Fotos der Mädchen präsentiert und auch gezeigt, dass die Große jetzt mal im Urlaub mit der Pflegefamilie war. Das heißt, die war das erste Mal am Meer, darf also da ja das Leben einfach mal ganz anders kennenlernen, wie das, was sie vorher kennen durfte. Das Einzige, was so ein bisschen mir ein bisschen Bauchschmerzen macht, ist, dass die Mädchen noch getrennt sind. Die leben halt in unterschiedlichen Familien. Das große Ziel ist aber, dass die langfristig dann wieder zusammenkommen. Und das würde ich mir für die Mädchen natürlich auch wünschen, dass die leibliche Mutter die Mädchen nochmal zurückbekommt. glaube ich jetzt eher nicht. Dafür zeigt sie auch gar kein Interesse mehr an den Mädchen. Also ist es erstmal eine sehr unschöne Geschichte. Ich finde aber der Ausgang der ganzen Sache für die Mädchen, ich rede nur für die Kinder, ein sehr guter Ausgang, weil da ist echt bewahrt worden, dass den Kindern eventuell was Schlimmeres passiert. Und deshalb dann ja eigentlich doch eine schöne Geschichte.
Auf jeden Fall, das finde ich auch. Und ich meine, für die Kinder setzt ihr euch ja nun mal ein. Das ist ja euer zentrales Thema. Aus meiner Sicht seid ihr Weltverbesserer, deswegen seid ihr auch im Weltverbesserer-Podcast. Also diese Krone müsst ihr euch jetzt mal aufsetzen. Und deswegen stelle ich dann auch immer die Frage, was ist denn so euer Bedürfnis, was müsste passieren, damit die Welt ein besserer Ort wird aus eurer Sicht? Da dürft ihr euch gerne ein paar Sachen wünschen. Wer möchte anfangen? Ingrid?
Wie viel Zeit haben wir denn dafür noch, Birte? Das war eine rhetorische Frage, weil es gibt so viele Dinge, die der Mensch ja falsch macht, schädlich macht. Mhm. Die fehlgelenkt sind. Aber im Kern, ich will nicht mit Herbert Grönemeyer sprechen, ne? Kinder an die Macht, aber Kinder mehr in den Fokus. Mhm. Und wenn wir ganz aktuell nach Berlin gucken, wo irrsinnige Summen, die kann ich mir alle gar nicht vorstellen, da reicht mein Zahlenhorizont nicht für aus. Nein, die ja auch hoffentlich in großer Verantwortung da gerade hin und her gewälzt werden. Ich will es mal wirklich hoffen. Wenn dabei wirklich Verbesserungen entstünden, die das, was ich vorhin als öffentliche Infrastruktur, die für Kinder und Familien sinnvoll ist und deren Leben wirklich verbessert, bei rauskommen, dann bin ich ja schon mal wieder ein Stück glücklicher. Und die großen Weltkrisen, ne, die jetzt hier als Babys in der Gruppe sind, die werden sich höchstwahrscheinlich nicht mehr über 1,5 Grad Erwärmung unterhalten, weil die gibt's dann. So sehe ich das. Das ist jetzt leider pessimistisch. Da hoffe ich auf die Vernunft derer, die Gesetze erlassen. Ja, über Krieg möchte ich auch wenig sprechen, aber es gibt ihn und er ist uns seit 22 auch verdammt nahe gerückt und wir haben ihn erstmals auch in finanziellen Folgen auf vielerlei Art auch spüren müssen. Das, was andere Menschen, also in anderen Breiten unseres Planeten, schon seit Jahren immer haben merken müssen. Das wäre mir ein mega Anliegen, dass Menschen nicht mehr das Haus über dem Kopf zusammengebombt kriegen. Ne, ein Kind kann überhaupt nichts dafür, wo es geboren ist. So, das ist mir auch völlig egal. Aber das bleibt wahrscheinlich echt ein Traum und Phantasialand, dass das mal irgendwann nicht mehr passiert. Ich bin in Frieden aufgewachsen, bin da auch sehr, sehr dankbar für. Aber die Umsetzung von Kinderrechten in sämtlichen Facetten, in Gesundheit, in Bildung, in Wohnung, man kann sie sich ja einfach durchlesen, diese Kinderrechte. Das hat schon seinen Sinn, dass es diese Charta gibt. Mhm. Ja, mein Traum wäre, da wäre die Welt eine bessere, wenn von diesen Kinderrechten mehr an mehr Stellen umgesetzt würden.
Ja, guter Traum, hoffentlich. Immer mehr Realität in Zukunft. Claudia.
Ich finde Weltverbesserer so ein unglaublich hohes Wort und das macht in mir so eine gewisse Art von Druck auch, weil das so ein Riesenwort ist, Weltverbesserer. Ich breche das jetzt mal einfach hier für mich runter. Ich wünsche mir einfach, dass die Menschen hier vielleicht auch besser miteinander kommunizieren können. Mhm. Nicht so viel Neid, nicht so viel Missgunst, nicht so viel Eifersucht, nicht so viel, ich weiß gar nicht, wie ich das betiteln soll. Wenn ich alleine hier durch City Center gehe, wie oberflächlich die Menschen mittlerweile sind und ich versuche jetzt als, wie du sagtest, Weltverbesserer, einfach diese Oberflächlichkeit wegzunehmen. Also das heißt für mich hinhören, was die Mütter wirklich für Belange haben, dass ich denen auch zuhöre. Also man kann zuhören und zuhören und ich möchte wirklich zuhören und möchte auch ein bisschen Geschwindigkeit auch aus dem Ganzen rausnehmen. Die Welt ist sehr schnelllebig geworden. Und ich möchte einfach, dass die, wenn sie bei uns sind, dass sie einfach auch Zeit mal auch haben, ihre Kinder zu beobachten, sich auszutauschen und einfach mal ein bisschen auf Pause drücken können. Wenn sie wieder rausgehen, die Mütter rennen hier nicht raus, aber die sagen ihr nicht immer, was macht ihr denn noch heute? Ah, ich muss noch dahin, ich muss noch das abholen, ich muss noch den hinbringen und ich muss noch das. Und dann rast dieses Leben wieder weiter. Und deshalb wäre für mich so in der Zukunft, um es für hier zu sprechen, Zeit sich zu nehmen wieder für wichtige Dinge, auch dass die Mütter wieder sich zuhören können und das wirklich, wenn ich jetzt den Oberbegriff Liebe nehme, ist das aber alles, was ich meine. Einfach ja, mehr Gehör und mehr Zuhören und mehr, jetzt brauche ich noch ein drittes schönes Wort, um es abzuschließen, ja, vielleicht auch ein bisschen mehr Ehrlichkeit auch, ne, in all dem Ganzen. Und das würde ich mir sehr, sehr wünschen für alle.
Schön. Auch ein toller Wunsch. Gut, ich habe noch zwei kurze Fragen. Und zwar das erste, da geht es um Nachhaltigkeit, um Umweltschutz. Das ist bei mir im Podcast auch ein großes Thema. Ingrid hat es ja nun eben auch schon angesprochen. Inwiefern kommt das bei euch vor? Vielleicht ja auch im Verein. Vielleicht könnt ihr mir da noch was zu sagen.
Ja, zur Nachhaltigkeit habe ich ja ein bisschen was gesagt, die sich aber eher auf ja die pädagogische Arbeit und ihre Folgen bezieht. Und das ist dann schon so auch so der große Rahmen, ne? Dieses, was ich sagte, 0 bis 14, das ist nachhaltig gedacht und eben nicht, ach, wir machen jetzt mal ein Angebot für eine Woche und dann fupsdi-wupsdi weg. Ne? Das wäre ja auch kein nachhaltiger Umgang mit Ressourcen, weder mit Geld noch mit Arbeitszeit. Ja, Klimaschutz. Wir sind jetzt in einer neueren Immobilie, wie gesagt, vor wenigen Wochen eingezogen. Da, wo wir bisher saßen, konnten wir keine Energie sparen. Mhm. Das ging einfach nicht, weil ne, Beton und das kann man hier gegenüber ja betrachten, das Haus wird gerade kernsaniert, das ist großartig. Kindernöte hat kein Auto. Weil ich habe immer gesagt, da brauchen wir hier nicht so eine Karre rumstehen haben. Wir brauchen ein paar Mal im Jahr, brauchen wir ein Auto und dann organisieren wir es uns. Ja, wir haben auch schon in den Projekten mit den über 6-Jährigen, ist das sicher auch ein Aspekt. Da waren wir, das ist jetzt Jahre her, und haben dann mal Umweltagenten, die Umwelthelden, aber das müsste ich jetzt auch wirklich nachgucken, haben wir das mit den Straßenkindern gemacht, Müll vermeiden, wo kommt das Wasser her, solche Sachen. Und diese Themen sind dann sicher immer mal wieder auch in der geeigneten Altersgruppe ein Thema.
Hervorragend. Meine letzte Frage geht immer nach einem Buchtipp, weil ich total gerne lese und weil ich einen netten kleinen Buchsponsor habe.
Bücher sind erhältlich bei booklooker.de, dem Marktplatz für Bücher.
Ich versuche immer ein bisschen doch den Müttern auch ein bisschen die Bücher ans Herz zu legen. Es ist ja alles auf App umgeschwenkt. Ne? Ja. Kinderbücher und Bilderbücher ist ja nach wie vor, wird auch hier in den Gruppen gern geschaut. Mhm. Was ich aber wirklich gerne, ich glaube, dieses Buch habe ich schon 3 Millionen Mal empfohlen und ich finde es nach wie vor immer ein gutes Buch. Es hat natürlich was mit Kindern zu tun. Das ist das Buch Oje, ich wachse. Mhm. Ich muss aber allerdings dazu sagen, dass ich den Müttern sage, schaut es euch nicht an, wenn es darum geht, wie die Entwicklung in dem Buch beschrieben wird. Das finde ich manchmal auch so ein bisschen schwierig. In dem Buch geht es darum, wie die Kinder in den ersten 14 Lebensmonaten ihre Entwicklungsschübe mitmachen. Also das klingt jetzt ein bisschen widersprüchlich. Es geht mir nicht darum, das Kind muss so und so, muss jetzt das und das können. Darum geht das Buch nicht. Es geht darum, dass Kinder in bestimmten Wochen neue Fähigkeiten erlernen und wie sich Kinder in gewissen Entwicklungsschüben einfach verhalten. Und das kann man natürlich auch als App bekommen. Ich finde es aber nach wie vor nicht so gut als App. Vorne dran kann man ganz gut nachlesen. Dann sieht man so die ersten Wochen in so einem Zeitstrang und dann sieht man in den bestimmten Lebenswochen, die natürlich auch immer ein bisschen großflächig gespannt sind, oft dann so einen Gewitterblitz. Und wenn ich den Eltern sage, ihr müsst dann nur reingucken und schauen, wenn da ein Gewitterblitz ist, dann wisst ihr wissen, dass in der Zeit des Gewitterblitzes die Kinder manchmal ein bisschen komisch sind. Ne? Die wieder mehr weinen, mehr auf den Arm wollen und einfach auch schlechter essen und so weiter. Dass ihr einfach wisst, in dieser Zeit sind meine Kinder gerade sehr anspruchsvoll, sehr anstrengend auch, dass ihr aber wisst, ihr müsst nicht schon wieder zum x-ten Mal zum Kinderarzt gehen. Die Kinder sind in dieser Zeit einfach ein bisschen anders, weil sie einfach im Gehirn neue Dinge lernen. Und wenn du neue Dinge lernst, macht das Kinder furchtbar Angst. Und deswegen gehen die wieder zurück, wo sie hergekommen sind. Das ist nämlich die Mama. Alle zurück zur Mama. Und deshalb kleben die manchmal auch an einem. Und deshalb finde ich dieses Buch einfach so auch als Muttersicht einfach sehr, sehr entspannt zu wissen, okay, mein Kind ist gerade in so einem blöden, sag das jetzt mal, Entwicklungsschub, alles gut und dann die nächsten Tage eben vielleicht nicht irgendwo hingehen, sondern vielleicht im kleinen Rahmen zu Hause bleiben. Und dann ist es wieder gut und dann geht's weiter.
Super. Na, das ist doch ein klasse Buchtipp. Gibt es auch für die Pubertät?
Das Buch ist erweitert worden tatsächlich, ja. Also ich weiß, es war am Anfang die ersten 14 Lebensmonate, das ist jetzt auch schon bis zum 3. Lebensjahr und ich habe gesehen, es gibt da jetzt noch was in ganz dick, da gibt es jetzt mittlerweile schon ausgearbeiteter und diese, und zu wissen, dass es diese Entwicklungsschübe gibt, finde ich einfach, gibt auch wieder ein gutes Gefühl.
Auf jeden Fall.
Deswegen habe ich das empfohlen.
Da hast du vollkommen recht. Ja. Gut, ihr Lieben, ich danke euch jetzt erstmal ganz herzlich für die lange Zeit, die ihr hier mit mir gesprochen habt. Ihr habt viel zu sagen. Ich bin sehr froh, dass ich hier war. Das bestätigt mich ja, dass dieses Gespräch auf jeden Fall irgendwie auch sinnvoll war und nötig war. Vielen Dank für eure tolle Arbeit. Ich finde das ganz klasse und ich bin sehr begeistert von Kindernöte e.V. Deswegen gerne jeder, der möchte, unterstützt natürlich Kindernöte e.V. Die Links findet ihr, wie gesagt, in den Shownotes. Und ja, ich denke, wir hören voneinander. Vielen Dank.
Tschüss, auf Wiedersehen. Tschüss,
vielen Dank, auf Wiedersehen.
Und euch vielen Dank fürs Zuhören. Wie immer findet ihr natürlich alle Informationen und Links zu diesem Projekt in den Shownotes. Hat es euch gefallen? Fühlt ihr euch inspiriert, bewegt? Habt ihr Verbesserungsvorschläge für mich? Dann schreibt mir gerne. Auch die E-Mail-Adresse findet ihr in den Shownotes. Abonniert doch den Weltverbesserer-Podcast, dann verpasst ihr keine Episode mehr. Teilt, liked und kommentiert diese Folge des Weltverbesserer-Podcasts. Ich würde mich sehr freuen. Vielen Dank dafür und bis bald. Eure Birte.